Ja, wir sind ja im Thessalonicherbrief. Das ist jetzt Kapitel 2, die ersten 13 Verse, die wir gemeinsam auch betrachten wollen. Das ist nun noch einmal die Apostelgeschichte, die zweite Missionsreise von Paulus und seine Mitarbeiter. Und wie er hier auch sagt, nachdem wir vorher gelitten hatten und misshandelt worden waren, das ist der heutige Text, wie ihr wisst, in Philippi wurden wir freimütig in unserem Gott, das Evangelium Gottes zu euch zu reden, unter vielem Kampf. Da in Philippi waren sie und da hat wahrscheinlich aber auch die Bekehrung von dem Aufseher im Gefängnis den Aposteln und so viel Freude gemacht, dass er sagt, wir wurden freimütig, auch weiter das Evangelium zu verkündigen. Das war ja da eine schwere Misshandlung und wir wissen von Verletzungen am Körper heilt man ja nicht so schnell. Das werden Sie wahrscheinlich noch in Thessalonich alles gespürt haben. Die Schläge waren damals bewusste Schläge als Strafe. Und somit sagt er auch von dieser schweren Misshandlung, die Sie da hatten. Aber das war ja der Weg. Sie gingen dann nach Thessalonich, da ist die Gemeinde entstanden und diesen Text lesen wir jetzt, was der Apostel Paulus nach der Begrüßungsrede und dem Einstieg hier an die Gemeinde weitersagen möchte. Das hatten wir letzte Mal, die Verse 8, 9 und 10 in den ersten Kapitel noch durchgenommen. Ich glaube, wir erinnern uns noch an die starke Betonung dieses Textes, dass sie Nachahmer geworden sind, was den Paulus sehr gefreut hat, dass diese Gemeinde sich an Vorbilder orientieren konnte, dass sie das verstanden hat, dass das gut ist und dass sie das auch gemacht haben. Und das andere, dass sie hier in der Bekehrung, die immer ja ein Ziel hat, von den Götzen zu Gott, um dem lebendigen Gott zu dienen. So, Johann sagte, dieses Bibelwort ist ein Kerngedanke immer beim Taufunterricht, dass wir in diesem von zu uns doch sehr stark wiederfinden, uns daran erinnern und wozu das alles geschehen soll. Wir erinnern uns noch zu dienen dem lebendigen Gott und seinen Sohn vom Himmel zu erwarten. Eine doppelte Funktion, eine Lebenseinstellung, die einem Christen die volle Verantwortung überträgt, diese Welt zu gestalten und doch eine Hoffnung zu haben, die über diese Welt hinausgeht, seinen Sohn vom Himmel zu erwarten. Das waren so die Gedanken, die uns jetzt in den Text weiterführen. So lesen wir das in den Versen 1 bis 13, die werden wir jetzt einmal gemeinsam uns lesen. Denn ihr selbst wisst, Brüder, dass unser Eingang bei euch nicht vergeblich war, sondern nachdem wir vorher gelitten hatten und misshandelt worden waren, wie ihr wisst, in Philippi, wurden wir freimütig in unserem Gott, das Evangelium Gottes zu euch zu reden, unter viel Kampf. Denn unsere Ermahnung geschah nicht aus Irrtum, auch nicht aus Unlauterkeit auch nicht mit List, sondern wie wir vor Gott tauglich befunden worden sind, mit dem Evangelium betraut zu werden, so reden wir, nicht um Menschen zu gefallen, sondern Gott, der unsere Herzen prüft. Denn weder sind wir jemals mit schmeichelnder Rede aufgetreten, wie ihr wisst, noch mit einem Vorwand zur Habsucht. Gott ist Zeuge. Noch suchten wir Ehre von Menschen, weder von euch noch von anderen. Obwohl wir als Christi Apostel gewichtig hätten auftreten können, sondern wir sind in eurer Mitte zart gewesen, wie eine stillende Mutter ihre Kinder pflegt. So in Liebe zu euch hingezogen waren wir willig, euch nicht allein das Evangelium Gottes, sondern auch unser eigenes Leben mitzuteilen, weil ihr uns lieb geworden seid. Denn ihr erinnert euch, Brüder, an unsere Mühe und Beschwerde, Nacht und Tag arbeitend, um niemanden von euch beschwerlich zu fallen, haben wir euch das Evangelium Gottes gepredigt. Ihr seid Zeugen und Gott, wie heilig und gerecht und untadelig wir gegen euch, die Glaubenden, waren. Wie ihr ja wisst, dass wir euch, und zwar jedem Einzelnen von euch, wie ein Vater seine Kinder ermahnt und getröstet und beschworen haben, des Gottes würdig zu wandeln, der euch zu seinem Reich und seine Herrlichkeit beruft. Und darum danken auch wir Gott unablässig, dass als ihr von uns das Wort der Kunde von Gott empfingt, ihr es nicht als Menschenwort aufnahmt, sondern wie es wahrhaftig ist, als Gottes Wort, das in euch, den Glaubenden, auch wirkt. Wir wollen hier einmal den Hauptgedanken formulieren. Wenn das so zutrifft, so würde ich diesen Text wahrnehmen, verstehen, dass der Paulus hier so beginnt: Denn ihr selbst kennt, Brüder, unseren Eingang bei euch, dass er nicht vergeblich war. Und jetzt kommt die lange Auflistung, wie die Mitarbeiter Paulus, Silas, Timotheus, wie sie waren, wie sie gehandelt haben, wie sie von ihrem Charakter her und ihren Handlungen da sich in der Gemeinde, in dieser Verkündigung bewegt haben, wie sie da als Diener Gottes aufgetreten sind. Und dann schließt er das mit diesem Gedanken: Und darum danken auch wir Gott unablässig dafür, dass ihr, als ihr von uns das Wort der Kunde Gottes empfingt, es nicht als Menschenwort aufnahmt, sondern wie es auch wahrhaftig ist, als Gottes Wort, das auch in euch, den Glaubenden, wirkt. Wir wissen, dass der Brief einfach auch ein sehr persönlicher ist, wo der Apostel Paulus ja auch vieles rückschauend bewertet, sich daran erinnert, mit ihnen zusammen das noch einmal alles durchgeht. Und hier will er sagen, es ist immer Gottes Werk, wenn das Wort Gottes von den Menschen aufgenommen wird. Und doch, und hier kommt der zweite Gedanke, und doch bleibt der Bote, der das verkündet, ein wichtiger Bestandteil. Also es ist immer Gott, wenn das Geistliches geschieht, dann hat Gott das gewirkt. Und das ist wichtig, dass wir diese Grundhaltung immer wieder neu bei uns üben. Als Peter jetzt das Zeugnis erzählte von den guten Worten, die der Polizist ausgesprochen hat, dann sitze ich hier in der Reihe und welche Gedanken kommen mir? Ja, wir sind ja auch gute Leute. Und eigentlich ist es falsch. Das kann auch, wir werden das gleich lesen, dass der Paulus auch so sagt, ihr erinnert euch doch noch, wie gerecht und demütig wir bei euch aufgetreten sind. Das darf gesagt werden. Das liegt ja auch am Verhalten. Das ist ja alles, gehört ja dazu. Aber wo ist der Kern? Und wir müssen uns üben, so zu denken vom Kern her, von diesem Gedanken her. Und darum danken wir Gott unablässig, dass ihr das Wort Gottes angenommen habt. Er hat aber davor eine ganze Reihe erzählt, wie gut sie in der Gemeinde das Evangelium verkündet haben. Und das ist wichtig. Nur wenn er jetzt abschließen würde und sagen würde, und deswegen, weil wir so gut das verkündet haben, seid ihr gläubig geworden, dann wäre das Falsche geschehen. Und das müssen wir aufpassen, glaube ich, dass es in unserem Glaubensleben nicht Platz hat, sowas. Dass wir das immer zu richtig einordnen können. Es ist wichtig, wie wir sind in dieser Welt. Wie die Zeugen Jesu auftreten, es ist enorm wichtig. Aber wenn Glaube geschieht, Geschwister, dann geschieht es, weil Gott gewirkt hat. Das müssen wir immer wieder zurechtstellen. Und das wollen wir aus dieser Bibelarbeit auch nehmen. Und sehen, wie wichtig das ist, das Evangelium zu verkündigen, göttlicher Art, auf göttliche Art. Und doch zuletzt zu sagen, und darum danken wir Gott, dass er das getan hat. Dass er sowas gewirkt hat. Und so wollen wir uns üben, diese geistliche Wahrheit in unserem Alltagsleben, in allen Dingen, die geschehen, das immer so auch in unserem Herzen zu prägen. Der Verkündiger oder wir als Menschen, wir sind hier nicht ohne Bedeutung, das werden wir in dem Text sehen, aber der Wirkende, wenn irgendwo Glauben geschieht, wenn geistliches Leben geschieht, das ist immer der Herr. So haben wir das im ersten Vers gelesen. Denn ihr selbst kennt, Brüder, unseren Eingang bei euch, dass er nicht vergeblich war. Ich habe hier zwei Begriffe unterstrichen. Lass uns die kurz betrachten. Dieses Wort, unser Eingang, es bedeutet wörtlich wirklich ein Eingang, so wie wir immer in ein Gebäude einen Eingang haben. Das ist die Möglichkeit, irgendwo hineinzugehen. Das ist im direkten Sinne, so wird das auch sehr oft in der Bibel verwendet. Zum Beispiel der Eingang in den Tempel. Das war nicht überall. Da waren Mauern und da war ein Tor und das war der Eingang und dann ging man da rein. So wird das in der Bibel oft verwendet und hier braucht Paulus dieses Wort aber als eine Übertragung, im übertragenen Sinn, so wie wir das im Hebräerbrief zum Beispiel lesen und so wir, Brüder, Freimütigkeit haben zum Eingang in das Heiligtum. Das ist ja auch übertragen. Ja, wir verstehen das. Es ist eine Möglichkeit, zu Gott zu beten im Namen von Jesus Christus und direkt zum Gnadenthron Gottes zu gehen. Aber es ist nicht eine Tür, die sich irgendwo aufmacht in irgendeinem Gebäude, sondern das ist ein Eingang. So wird das dann im übertragenen Sinne gebraucht. Und hier will er damit auch sagen, es war die Möglichkeit, es war der Zugang zu euch und der war durch zwei Dinge bestimmt. Dadurch, wie sie aufgetreten sind, als Boten des Evangeliums und wie es aufgenommen wurde. Das beides ergab den Eingang. in die Herzen der Menschen, in der Synagoge, wo sie da gepredigt hatten. Und er sagt hier, es war nicht vergeblich, dass wir bei euch waren. Und jetzt wollen wir uns mit diesem Frage auch noch kurz beschäftigen. Was heißt das, vergeblich und nicht vergeblich? Er hat die Frucht gesehen, also sie haben das angenommen. Das Evangelium wurde hier wirksam, die Menschen nahmen es an, also war es nicht vergeblich. Es ist auch ein Wort, das so auf Personen in der Bibel bezogen wird. Dann wird es so wie im übertragenen Sinne hat das die direkte Bedeutung etliche Mal sogar wie leer oder hohl, wenn es vergeblich ist. So sagt Jakobus, nutzt da dieses Wort und sagt, oder weißt du eitler Mensch nicht? Dieses eitler ist eigentlich das gleiche Wort und bedeutet du leerer Mensch. Dann, wenn das negativ gebraucht wird, hier ist ja das nicht vergeblich, aber gerade das Wort vergeblich. Oder wenn es so etwas bewirkt, wo kein Erfolg ist, wo keine Frucht ist, wie Heinrich sagte, im Psalm 2, da lesen wir, vergeblich versuchen die Heiden, den Rat des Herrn zu hindern. Ja, dann ist es vergeblich. Man wird den Ratschluss Gottes nicht zustande kommen lassen. Und das ist ja in dem, gerade in dem Geheimnis der Kreuzigung Jesu wird ja das am deutlichsten sichtbar, wie unmöglich das ist, für uns Menschen gegen Gottes Willen anzukommen. Also Jesus war der Bote Gottes, er war der Heilige Gottes, den will man vernichten, dass er nicht da ist. Und gleichzeitig, es ist was Böses, was die Menschen tun, und gleichzeitig ist dieses Böse Gottes Wille, es soll so geschehen. Er soll sterben, er soll getötet werden mit der Hand der Gottlosen. Wir Menschen sind hier überall auf Gottes Gnade angewiesen und deswegen will er hier mit diesem vergeblich mehr von dem Ergebnis sprechen. Sie wurden gläubig. Meine Frage war aber auch noch in die Richtung, können wir das immer vom Ergebnis her sprechen oder gibt es im Verkündigen des Evangeliums auch grundsätzlich eine Haltung, dass wir sagen können, die Verkündigung des Evangeliums ist niemals vergeblich. Gibt's auch. Ja. Doch ich fand das auch so von den Bibeltexten her, dass hier Paulus meinte, nicht vergeblich im Sinne von, hier war die Frucht zu sehen, die sichtbare Frucht, aber an sich das Evangelium zu verkündigen, von der Wahrheit her ist das niemals vergeblich. Denn der Paulus schreibt selber an einer Stelle, dass er bereit ist, in Philipperbrief sagt, ich freue mich für beides. Wenn Frucht da ist, aber auch dann, wenn ich selber als eine Opfergabe auf dem Altar Gottes verbrannt werde. Ohne Ergebnis. Er sagt, das freut mich alles, denn diese Verkündigung des Evangeliums ist an sich niemals vergeblich. So sagt ja uns das alttestamentliche Wort auch, dass das Wort Gottes nicht leer zurückkommt, sondern wozu ich das bestimmt habe, das wird es verrichten. Wir sehen diese Verkündigung Gottes auch in dem ewigen Evangelium, in dem Buch der Offenbarung, als die Engel das ewige Evangelium verkündigen, dann wird das auch nicht danach gemessen, wie viel Frucht da entsteht, sondern es wird von der Wahrheit her, war das nicht vergebliche Verkündigung. Aber hier meinte Paulus, die Verkündigung war nicht vergeblich in dem Sinne, dass es hier eine sichtbare Frucht gegeben hat. Ich will uns einfach Mut machen, Geschwister, dass nicht nur immer von der Frucht abhängig zu machen, sondern auch von der Wahrheit. Denn das ist das gesamte Bild der biblischen Verkündigung. Es ist niemals vergeblich. Denn unsere Ermahnung, interessant, dass der Paulus hier dieses Wort gewählt hat für eine Verkündigung des Evangeliums. Wir merken, es war ja eine Evangelisation, es war ein Gottesdienst der Synagoge, in der er Jesus verkündet und nennt diese Verkündigung Ermahnung. Mit dem Grundgedanke, dass Ermahnung ja auch irgendwo immer in der Verkündigung Jesu ist. Das heißt, wenn die Bibel uns sagt, alle Menschen sind Sünder, und ob wir jetzt sagen, es ist die Liebe Gottes, die dich zieht, es ist immer eine Ermahnung. Wir werden ohne Bekehrung nicht umkommen, nicht hinkommen. Wir werden da nicht drum herum kommen. Es wird herausgefordert, dass der Mensch, der sündige Mensch, sich bekehrt. Und so wählt Apostel Paulus hier für diese Verkündigung ein Grundwort und nennt das unsere Ermahnung. Es ist ja fast wie eine Verteidigungsrede, dass sie auf einmal darauf kommt und sagt, sie war ja auch nicht aus Betrug oder Unreinheit. Und wir werden gleich diese Auflistung sehen. Ich habe die mehr zusammengefasst aus diesem Abschnitt, aus dem Ganzen, was der Paulus alles sagt. Das kann ich mit offenem Herzen verneinen und sagen, das war unsere Verkündigung nicht. Geschwister, was sagt uns das? Der Bote, die Boten, wir als Zeugen Jesu, es ist wichtig, wie wir sind, dass wir sagen können, wir handeln nicht aus Betrug. Und wie gut ist das, dass das Evangelium genau das ist. Schwester, ich weiß es nicht, ich bin nicht in einer politischen Partei gewesen oder noch irgendwo, aber wenn man immer zwei Aktenordner hat, in einem, was man sagt, in dem anderen die Wahrheit, das ist schwierig. Wenn man so sein kann, wie es ist, dass man nicht eine verdeckte Botschaft hat, nicht Menschenfänger ist, der jetzt irgendwem einfangen will, aber eigentlich was anderes im Sinn hat. Und das sagt Paulus hier, nein, das waren wir nicht. Es war nicht Betrug dahinter, auch nicht, wir wollten keine nicht irre führen. Es war kein unreiner Gedanke dabei. Unreinheit bezieht ja alles, was nicht sauber ist. Ob das jetzt im Bereich der Gedanken ist oder Absichten oder Worte. Es war auch keine List dabei und nicht um Menschen zu gefallen. Wir haben nicht schmeichelhafte Reden gesprochen und es war auch kein Vorwand für Habsucht. Nicht suchten wir Ehre von Menschen. Eine Liste, die so alt ist wie die Menschheit, weil diese Mechanismen, wenn wir das so nennen dürfen, ja immer noch wirken. Und ob das in der Werbung ist, ob das in der anderen Dienstbereichen, so, das habe ich mehr als einmal gehört von Leuten, die in dem Finanzwesen arbeiten, dass sie irgendwo Gewissensschwierigkeiten haben und sagen, es ist nicht nur am Schalter Geld ausgeben und Geld zählen. Es sind auch oft Gewissensfragen. Ich werde darauf geschult, ich werde darauf vorbereitet, Menschen Dinge anzubieten, zu verkaufen, vorzuschlagen, die ich selber nicht kaufen würde, die ich selber nicht machen würde. Das sind alles Mechanismen, die hat Paulus hier erwähnt und gesagt, im Evangelium ist das so nicht. Schwester, welche Freiheit. Wie gut ist das, dass wir ein Glaube haben, mit dem wir sowas nicht machen müssen. Und wir sollten uns da auch nicht verleiten lassen. Und uns wird das schützen, wenn wir wissen und das fest in unserem Herzen verankern. Geistliches Leben kann nur Jesus schaffen. Der braucht unsere Manipulation nicht. Manipulation ist, wenn jemand hinters Licht geführt wird, wenn ihm nicht alles gesagt wird, wenn da nicht alles so wie ein Bruder mal von den Sprüchen an der Gemeinde sagte, wenn man einen einladenden Text draußen hat und wenn der Mensch erst drinnen ist, dann sagt man ihm die volle Wahrheit. Wenn es Absicht ist, dann sollen wir das lassen. Das sollen wir nicht machen. Das brauchen wir nicht. Wir können das von vornherein offen, so wie Paulus hier sagt. Er macht uns das hier auch deutlich. Er erinnert hier die Thessalonicher daran und sich selber auch, wie das war, dass diese nicht saubere Wege braucht eine Gemeinde nicht. In ihrem Einladen zum Evangelium, in ihrem Ausrichten und in ihrer Evangelisation, in ihrer Verkündigung, das braucht sie da nicht. Hat aber auch dann erwähnt in diesen Texten all das, was sie gemacht haben, worauf sie Wert gelegt haben, was wichtig war in dieser Zeit, als sie die Gemeindegründung geschah. Als sie Verkündiger waren, dann sagt er, waren wir in eurer Mitte zart, wie eine nährende Frau ihre eigenen Kinder pflegt. Es ist schon ein sehr prägendes Bild. Sie hatten nichts anderes verkündet als das Evangelium. Sie waren bereit, ihr eigenes Leben mitzuteilen. Und sie hatten die Menschen lieb gewonnen. Eine wichtige Eigenschaft, worüber ja man immer wieder staunen kann, dass es das gibt, wirklich, Geschwister, dass es ja ein Wunder. Es ist Gnade, sagte Christoph Wassermann Sonntag. So viele Menschen mit so vielen Meinungen und die keinen Frieden haben miteinander. Es ist nicht selbstverständlich, es ist Gottes Gnade. Sie hatten sie lieb geworden. Sie arbeiteten Nacht und Tag, um niemanden beschwerlich zu fallen. Das ist hier auch noch ein Punkt, warum einige Ausleger auch meinen, dass wenn sie da noch eine Beschäftigung nachgegangen sind, da werden sie da wahrscheinlich länger gelebt haben als nur 3 Wochen. Aber sie haben sich da an ihrem beruflichen Zeit genommen, um der Gemeinde oder anderen Menschen nicht beschwerlich zu sein. Und er sagt direkt mit diesen Worten, ihr wisst, wie heilig, gerecht und untadelig wir unter euch waren. Und wir haben ermahnt und getröstet wie ein Vater seine Kinder. So, es ist ja nicht immer, wo man dieses Bild so brauchen kann. Vielleicht haben wir das in unserer Zeit auch sehr hoch thematisiert, diese Erfahrungen. Aber es scheint so, dass der Apostel Paulus in seinem persönlichen Leben in seiner Kindheit die Liebe seiner Mutter erfahren hat und die Fürsorge seines Vaters. Weil er hat hier damit keine Mühe, diese Bilder zu nehmen und sie auch als so wertvolle Erfahrungen weiterzugeben. Liebe Mütter, liebe Väter, es ist nicht vergeblich, so zu sein, auch in der Familie. Es ist so ein gutes Bild, das man hier übertragen kann, das man hier auch ins geistliche Leben übernehmen kann. Und sie haben sie ermahnt und getröstet und bezeugt, würdig des Gottes zu wandeln, der euch in sein eigenes Reich und seine eigene Herrlichkeit beruft. Ja, wir wollen das mit diesem Hauptgedanken auch lassen. Ich werde jetzt auch uns die Möglichkeit geben, dass wir noch gemeinsam beten. Aber dass dieser Gedanke uns vielleicht in diesem Zusammenhang gefestigt wird. Es ist immer Gottes Werk, wenn das Wort Gottes aufgenommen wird. Der Paulus hat das nicht so erklärt, weil wir so gut waren und weil wir das richtig gemacht haben, obwohl sie das richtig gemacht haben, seid ihr gläubig geworden. Er lässt es aber auch nicht unerwähnt, Geschwister. Und wir sind nicht der Meinung, dass wir sagen können, es wirkt alles Gott und wie wir Leute sind und wie wir Menschen begegnen, spielt keine Rolle. Das lernen wir hier nicht. Es bleibt wichtig, als was für Leute die Zeugen Jesu auftreten. Es bleibt wichtig. Aber der Wirkende ist immer allein Gott. Und wir wollen uns bei so einem Lob von einem Polizisten nicht verführen lassen, sondern das wirklich, so wie Peter sagte, an Gott weiterleiten. Das hat er gewirkt. Und dafür wollen wir ihm danken. Ich werde noch beten. Wir danken dir, unser Vater im Himmel, auch für diese Ausrichtung, die wir in deinem Wort immer wieder bekommen, zu unserem geistlichen Leben, zu dem Verständnis und dass wir so einen großen Halt haben, wissend, dass du der Wirkende bist, dass wir sagen können und darum danken auch wir Gott unablässig, dass du das Wort von dir selber, die Kunde von dir weitergibst und es Menschen aufnehmen können und dass es wahrhaftig ist und dass diese Frucht sichtbar ist. Lass uns so Menschen sein, die hier auch in der Treue